vorm Buch.
Views und erzählende Affen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schuss vorm Buch. Dies ist eine kleine Spoilerwarnung, denn diese Folge enthält sexuelle Inhalte, Gewalt, Alkohol, ist noch vor 18 Uhr, weiß nicht, ob das passiert, Drogen, Schimpfworte. Hast du irgendwelche Schimpfworte parat?
Nein, ich bin jetzt auch ein bisschen überrascht. Also vor 18 Uhr sind Drogen in Ordnung, aber Alkohol nicht.
Klar. Ja, Nutten, Koks und Erdbeeren wollte ich auch noch ankündigen, aber ich mache das nur, damit alle unter 14-Jährigen. Was, Heino kommt nicht? Ja. Schade Heino eigentlich.
Ja.
Nur damit die unter 14-Jährigen jetzt vielleicht ausschalten.
Alles klar, weil unser Stammpublikum ist ja deutlich unter 14, unter 20.
Ja, ich würde sagen, unser Stammpublikum ist wahrscheinlich eher Ü40, vielleicht auch Ü50, keine Ahnung.
Also eher Richtung Heino als Heinche.
Die Heinche noch kennen, sind schon Heino, du.
Ja, stimmt, der müsste mittlerweile auch schon sehr alt sein. Ja, warum? Also die entscheidende Frage, warum? Wir machen ja sonst keine Spoilerwarnung. Warum machen wir das heute?
Ich habe heute mit dabei Marc-Uwe Klings Views und er hat selber den Tipp gegeben, dass vielleicht Menschen unter 14 dieses Buch nicht lesen sollten, da es sensible Inhalte hat und steht schon vorne auf dem Cover, dieses Buch enthält Inhalte, die manche Personen als verstörend empfinden könnten.
Ja, also das würde auf mein Buch Erzählende Affen, Mythen, Lügen, Utopien, wie Geschichten unser Leben bestimmen von Samira El-Owassil und Friedemann Karik auch passen, allerdings anders.
Ich bin total gespannt auf die Folge. Vielleicht müssen wir noch unsere neuen Hörer und Hörerinnen kurz begrüßen, sagen, was wir hier so machen, wer wir sind oder lass mal das aus.
Also
wir springen direkt rein. Ja. Was machst du denn hier?
Ja, also eigentlich unterhalten wir uns hier immer über Bücher.
Ja, und wir kombinieren ganz gern zwei verschiedene. Und wenn wir heute ineinander labern, liegt es wohl hauptsächlich daran, dass wir es online machen müssen.
Ja, wir sind gerade wieder räumlich separiert. Ich sitze in meinem schnuckeligen Schlehenwegstudio, so hat es mein Freund Christian getauft, dem ich ja auch einen Podcast mache. Und du sitzt im Schwarzwald.
Ich sitze vor unserer Bücherwand hier, ja.
Bei mir ist das Wetter gut.
Bei mir ist das Wetter richtig schlecht. Aber genug geplaudert. ich glaube, du musst jetzt mal das Heft da an dich reißen oder wie auch immer man sagt. Wir begrüßen natürlich in dem Sinne alle neuen Hörer und Hörerinnen. Freuen uns, dass ihr zu uns gefunden habt und ihr könnt gespannt sein. Wir haben wieder zwei ganz unterschiedliche Bücher, die aber doch irgendwo Parallelen haben und wir wollen uns darüber austauschen. Ich werde heute nicht so viel plaudern oder versuchen, mich zurückzuhalten, weil es total schwierig ist, viel über dieses Buch zu erzählen, ohne wirklich schon zu erzählen, was da drin passiert. Die Twists and Turns und alles, was irgendwie das Ding so wahnsinnig spannend macht, darf man eigentlich nicht verraten. Insofern kann ich gar nicht so viel darüber berichten und würde es dann eher dir überlassen, all dein Neugelerntes, weil du warst ja ziemlich geflasht, als du das Buch gelesen hast, dir zu überlassen.
Ja, aber ich habe trotzdem erstmal eine Frage. Also Marc-Uwe Kling ist ja jetzt eher bekannt durch lustige Bücher. Und also die Känguru-Chroniken und alles, was mit diesem anarchistischen Känguru zusammenhängt oder kommunistischen Känguru. Und die Quality Land-Bücher, da gab es auch zwei Stück von. Jetzt ein Krimi, ein Thriller oder was ist es? Und ist es lustig? Also die erste Frage, was ist es für ein Buch und ist es lustig?
Ich glaube, es ist total anders. Also ich finde so, die Känguru-Chroniken haben wir hauptsächlich als Hörbuch gehört, die er selber eingelesen hat, legendär, super. Dann war er, glaube ich, ziemlich stark mit diesem Kinderbuch Das Neinhorn, also dieses kleine Einhorn, das, glaube ich, eigentlich einfach alles scheiße gefunden hat. Und dann die Quality Land Bücher, die eher fiktional, ja, eher Richtung Fiction gegangen sind, wo er sich halt die Zukunft vorgestellt hat. Und ich habe das Gefühl, ich war auch überrascht. Es steht drauf, es wäre ein Roman, aber er sagt selber auch, es wäre ein Thriller. Und ich habe mir auch überlegt, warum steht denn da drauf Roman? Weil das Ding wirklich ein Thriller ist. Und oder entpuppt sich halt hinten raus als Thriller. Ich glaube, man darf gar nicht allzu viel dazu sagen, aber wenn ich jetzt mal so eine kleine inhaltliche Zusammenfassung, die man mehr oder weniger im Buchcover auch bekommt, kann ich ja schon mal ein bisschen vorab spoilern. Und zwar geht es darum, dass die 16-jährige Lena Palmer verschwunden ist, also eine Schülerin, die genau gleich alt ist wie die Tochter einer BKA-Kommissarin. Startet am Anfang, hat die BKA-Kommissarin ein Date, wo sie natürlich nicht gleich verraten will, dass sie Polizistin ist, weil sonst, ja, war es das mit dem Date, ist der Gegenüber ja schon weggerannt. Und während des Dates öffnet ihr Gegenüber eben ein verstörendes Video, wo ein super brutales Video, wo ein Mädchen vergewaltigt wird und dieses Video geht einfach viral. Und diese BKA-Kommissarin Yasira Saad, die bekommt jetzt den Auftrag, diese Lena zu finden. Also dieses Mädchen, das man in diesem Video sehen kann. Und während sie versucht, dieses Mädchen zu finden und eben über die Informationen, die in so einem Video vorhanden sind, auf Tatorte zu stoßen oder irgendwie einfach zu gucken, wo hätte das eben passiert sein können, kann man irgendwas erkennen, kann man die Leute erkennen, kann man anhand der Leute, die man im Video sieht, vielleicht Täter ausfindig machen mit allen Möglichkeiten, die dem BKA eben zur Verfügung stehen. Währenddessen rastet Deutschland so ein Stück weit aus, weil es ist da ungefähr wie dieses Silvester in Köln, wo ausländische Mitbürger Leute oder speziell Frauen angegrapscht haben und wo dann irgendwie sich ein politisches Lager gebildet hat und wo sich alles extrem schnell aufheizt und wo halt jederzeit droht, die Stimmung zu kippen. Und im Verlaufe des Falls spitzt sich das halt immer weiter brisanter zu und super viel mehr kann man eigentlich gar nicht dazu sagen. Ich meine, allein den Einstieg und wie sich das Ganze dann weiterentwickelt, keine Details, weil ja, es ist auf jeden Fall extrem spannend. Es hat auch echt Turns. Es ist überraschend. Und was ich dran super faszinierend fand, also eben, wie kommt jemand, der so lustige Literatur schreibt, zu einem Thriller? Wie witzig kann ein Thriller sein oder wie witzig darf ein Thriller sein? Und es gibt witzige Momente, wenn sie sich quasi datet oder wenn sie ihre Beziehung zu ihrer Tochter hinterfragt. Aber das ist wirklich nur so ganz leicht angedeutet. Also die Mutter ist alleinerziehend und setzt natürlich immer diesen Fall mit diesem Mädchen in Relation zu ihrer Beziehung mit ihrer Tochter. Und das verschärft sich halt insofern, als dass sie das Gesicht nachher wird dieser Untersuchung. Und sobald sie quasi im Fernsehen gezeigt wird, gibt es natürlich ein großes Publikum, das sich für sie interessiert, was sie macht, wie sie es macht für ihre Tochter und halt relativ aggressiv auch da reagiert. Und deswegen fand ich das insgesamt ein sehr, sehr spannendes Buch und fand auch diese Reise, die er da macht von den Känguru-Chroniken oder von den Känguru-Büchern über diese Fiction-Geschichten bis hin zu einem Thriller, wo er auch, also ich habe ein Video mit ihm gesehen, wo er geantwortet hat, ja, er hat halt davon geträumt. Ich meine, das kennst du ja irgendwo her. Hast du ja auch schon geträumt und ein Buch geschrieben?
Ja.
Und dann hat er sich gesagt, so, ich bin doch kein Thriller-Autor. Und dann hat aber sein Hirn wohl gemacht, was es halt so macht und hat das halt komplett durchgeträumt und gesagt, schreib halt auf. Und das hat er wohl gemacht. Und ich finde, das hat er sehr erfolgreich gemacht. Und ja, finde ich ein sehr, sehr starkes Buch mit einer sehr sensiblen Thematik. Ja, weil es gibt.
Leider stand Roman schon auf dem Buch drauf, deswegen konnte er sich nicht mehr umswitchen.
Ich habe keine Ahnung, das hat noch keiner beantwortet. Vielleicht müsste man genau das ihn persönlich fragen, weil ich meine, sensible Inhalte und dann Roman, ja, gut, ich weiß nicht. Also ich finde, erst dachte ich noch, es wäre ein Krimi, weil es ja immer so auch ein bisschen drum geht, ist sie jetzt tot oder ist sie nicht tot, wird sie gefunden und so weiter. Ich meine, direkt eine Leiche wird nicht gefunden, aber es gibt Leichen und insofern hätte es auch ein Krimi sein können. Aber ich glaube, dieser kochende Mob und was da so parallel passiert, deswegen würde ich sagen, geht's schon sehr stark, weil du halt immer in diese Gefahr steht halt immer im Raum und auch während der Ermittlung, die steht ja unglaublich unter Zeitdruck und auch unter Beobachtung und mehr möchte ich dazu nicht sagen.
Ja, jetzt hast du ja schon ganz viel erzählt, aber ohne wirklich was zu erzählen. Das ist ja auch eine Kunst.
Ja,
soll es in die Politik gehen?
Ja. Du meinst, damit das war meine erste Pressekonferenz hier.
Ja, gibt es noch weitere Fragen? Das ist doch hier gar nicht die Frage. Den Satz musst du natürlich auch immer drauf haben.
Ja.
Das ist doch hier gar nicht die Frage. Es geht doch eigentlich um was ganz anderes.
Ja.
Es geht um Geschichten. So, jetzt habe ich einen krassen Sprung rüber geschafft zu meinem Buch. Also, als allererstes möchte ich mit einer kleinen Quest anfangen. Ich weiß nicht, ob die ist mir jetzt schon ein paar Mal begegnet, aber ich bin noch nicht dahinter gekommen, ob die Anekdote aus dem Leben von Ernest Hemingway tatsächlich stimmt oder nicht. Aber auf jeden Fall, sie geht folgendermaßen und das Ergebnis ist schon beeindruckend. Also die Legende besagt, dass Hemingway mit mehreren Autoren in einem Restaurant saß und dann er gewettet hat oder die eine Wette abgeschlossen haben, ob es ihm gelingt, mit 6 Worten eine traurige Geschichte zu erzählen.
Oh, so. Ich glaube nicht, dass die mir schon mal begegnet ist.
Könntest du mit 6 Worten eine traurige Geschichte erzählen? Eine komplette, also wo man komplett quasi eine Geschichte vor Augen hat. Das ist schon hart. Kleiner Spoiler.
Ja, doch, ich kann eine erzählen.
Ja.
Warte, ich muss kurz die Worte zählen.
Also 6 Worte.
Nein, 6 Worte ist da. Ich wollte jetzt die Geschichte erzählen. Erst starb der König und dann starb die Königin vor Trauer, aber das sind zu viele Worte.
Das sind zu viele Worte. Aber, und die Geschichte, also die Lösung von Hemingway ist wirklich beeindruckend.
Ja, dabei bin ich doch gut im Schlussmachen mit 160 Zeichen. Verdammt.
Ja.
Aber ich bräuchte ein bisschen.
Jetzt kommt die traurige Geschichte in 6 Worten. Zu verkaufen, Babyschuhe nie getragen.
Krass. Okay, es ist mir, glaube ich, doch schon mal untergekommen.
Es ist auf jeden Fall eine Hammergeschichte, finde ich. Ja. Also wie man aus 6 Worten, du hast die komplette Geschichte, es ist alles drin, was eine Geschichte ausmacht im Grunde, weil du es dir selber ja komplett zusammen imaginierst, was jetzt eigentlich hinter diesen 6 Worten
steht. Du hast aber jetzt nicht gesagt, dass ich das auch machen kann ohne Subjekt, Objekt, Prädikat. Also du hast das ja jetzt einfach verkürzt, den Satz.
Ich habe nur gesagt 6 Worte. Ich habe dir keine Vorgaben gemacht. Also das Original heißt For Sale, Baby Shoes Never Worn.
Ja.
Das ist das, was Hemingway, ob das jetzt tatsächlich eine Wette war, ob das alles so stimmt, weiß ich nicht. Aber das Beispiel habe ich ein paar Mal gefunden und ich fand es eigentlich gut, weil es einfach so eine minimal kurze Geschichte ist, aber wo eigentlich alles drin ist. Also worum geht's? Es geht in dem Buch um, ja, wie schon draufsteht, Mythen, Lügen, Utopien und wie Geschichten unser Leben bestimmen. Und da gehören halt ganz viele Teile dazu. Also was ist eine Geschichte, was macht eine Geschichte aus und warum, immer wieder die Frage, warum funktioniert eine Geschichte? Weil man kann ja Geschichten erzählen und die Hälfte der Leute denkt, blöde Geschichte oder funktioniert, glaube ich nicht. Und andere Geschichten funktionieren unglaublich gut. Also Narrative vor allem, die dann ganze Gesellschaftsschichten oder ganze Erdteile quasi schon überziehen. Und das
Mach
ist hier wirklich...
Mach doch mal ein Beispiel. Erste Frage, ist es ein Sachbuch? Und zweite Frage, bitte mal direkt ein Beispiel, damit ich besser greifen kann, von was du gerade redest.
Also zum Beispiel, was mir sehr hängen geblieben ist, ist, dass, weil das ja auch sehr aktuell immer noch ist, ist die Zusammenfassung aller Menschen, die in Afrika leben, also die in Afrika geboren sind und in Afrika leben, als eine Rasse zu bezeichnen und dann quasi zu entwerten, weil das genau ist passiert, das hat ein Mann gemacht, um den Sklavenhandel zu rechtfertigen. Er hat also den ganzen Kontinent quasi unter einen Synonym zusammengefasst und hat gesagt, dass diese Menschen, die können wir als Sklaven benutzen. Aber das kannst du ja nicht machen, wenn die denselben Stellenwert haben wie du selber als Mensch. Und da ist er hingegangen und hat da quasi gesagt, dass die Europäer, das waren Portugiese, hat quasi gesagt, dass die Europäer von warum auch immer, besser sind und hat damit alle Menschen in Afrika runtergerankt und damit konnten die befreien, indem sie nach Europa geholt haben und in die Sklaverei geschickt haben. Also das war ein Narrativ, was so gewirkt hat, dass es für die afrikanischen Menschen eine Befreiung ist, nach Europa zu kommen und hier für uns zu arbeiten oder versklavt zu werden, weil sie damit auch dem Christentum anhängen können und damit zur Erlösung kommen. Und das hat so gut verfangen, dass das sich quasi bis ultra lange gehalten hat. Dass ganz Afrika im Grunde aus Afrikanern besteht und die halt einfach andere Menschen sind. Und das ist ja ein unglaublich krasses Narrativ. Und das ist so ein Beispiel, was mir total hängen geblieben ist, weil ich mir dachte, wow, das ist wirklich, dass das ein Mann erfunden hat und dass sich das so durchgesetzt hat und so funktioniert, finde ich schon richtig hart.
Ja, und das ganz ohne Social Media, das finde ich mega hart. Wie hat der denn seine, was ist vielleicht, oder was ist denn der Unterschied zwischen einem Narrativ und einer Geschichte?
Also es gibt eine Dreiteilung. Die Basis ist das Narrativ, dann kommt die Erzählung und dann kommt die Geschichte. Also die Erzählung zum Beispiel bei Hänsel und Gretel ist ja, dass die beiden in den Wald gehen und dann die Hexe finden und dann da, Hänsel wird gefangen genommen, Gretel rettet ihn und so weiter. Die Geschichte kannst du ja, diese Erzählung kannst du ja unterschiedlich erzählen. Also du kannst ja kannst anfangen in der Mitte, du kannst am Ende anfangen und so weiter. Das ist die Geschichte und die Erzählung ändert sich aber durch die Geschichte nicht. Also die Geschichte kann ich immer anders erzählen. Ich kann sagen, Hänsel und Gretel sind in den Wald gegangen oder ich kann sagen, wir sind schon im Hexenhaus oder ne, die Geschichte kann ich immer anders erzählen, aber die Erzählung ändert sich dadurch nicht, dass diese zwei im Wald bei der Hexe gelandet sind. Und das Narrativ, was dahinter steht, ist, geh bitte nicht alleine in den Wald oder traue keinen Fremden. Ne? Ähnliches, große Geschichte, ganz berühmte Geschichte, Frau gibt Mann Apfel. Und beide werden daraufhin aus dem Paradies verjagt. Da ist das Narrativ, trau keinen Frauen. Frauen sind gefährlich. So. Ja, und die Erzählung ist, dass diese beiden Menschen halt dadurch, dass sie den Apfel geholt hat und er hat ihn gegessen, aus dem Paradies verjagt worden sind. Wie ich das jetzt erzähle, ist im Grunde ne, von vorne nach hinten, von hinten nach vorne. Das ist egal. Und das sind so diese drei Dinge. Also die haben das ganz gut zusammengefasst. Das Narrativ ist das Warum und wozu wird irgendetwas erzählt. Also in dem Fall, ich versuche, alle Männer vor Frauen zu warnen oder alle Kinder davor zu warnen, mit fremden Menschen mitzugehen, ja, weil die sind gefährlich. Das ist das Warum, weil ich die schützen will. Und das Wie, mit welchem Mittel, das ist jetzt die Erzählung. Also ich denke mir aus, wie kann ich Kinder dafür schützen, mit fremden Menschen mitzugehen? Ich erfinde eine Erzählung, bei der eine alte Frau im Wald, die beiden nicht kennen, sie halt quasi verspeisen will. Möglichst grausam ist auch immer gut. Und die Geschichte ist dann konkret das Märchen Hänsel und Gretel. Also das was. Ist das so?
Ich habe es jetzt verstanden, okay. Und genau das bespricht dein Buch oder über was geht es da konkret?
Also oder es werden ganz, ganz viele... Ja, du wolltest noch was sagen?
Oder hilft es mir jetzt irgendwie, Hänsel und Gretel in den Wald zu locken?
Ja, also es hilft dir auf beiden Seiten. Also es hilft dir, Hänsel und Gretel in den Wald zu locken, wenn du halt die passende Geschichte dazu erfindest. Es hilft dir aber auch, Geschichten einzusetzen, um halt vielleicht sie, wie es wahrscheinlich ursprünglich mal gedacht war, vor der bösen Hexe zu warnen oder auch zu retten. Und da gibt es halt ganz, ganz viele Beispiele, wo...
Du meinst, also um es auf mein Buch zu beziehen, wäre das jetzt so ein Handbuch wie, was erzähle ich bei der Pressekonferenz am besten und was mache ich jetzt vielleicht, wenn ich ja auf der anderen Seite der Kamera, wenn ich dieses Video gedreht habe oder wenn ich dieses Video hochgestellt habe und damit irgendwas bezwecken möchte?
Ja genau, du musst dir überlegen, was ist das Narrativ, warum und wozu willst du diese Geschichte erzählen? Also wenn du sagst, wenn dein Buch darum handelt, dass eine Frau vergewaltigt worden ist, dann kannst du ja sagen, es geht darum, dass ich Frauen vor Männern warnen will. Na, vielleicht noch vor ganz bestimmten Männern, aber egal, könnte ja das Narrativ wäre dann grundsätzlich Frauen vor Männern zu warnen und die Erzählung ist jetzt, wie machst du das? Na? Und ich kenne das Buch ja nicht und wir dürfen ja auch nicht zu viel spoilern, hast du gesagt, aber du kannst ja aufgrund von diesen drei Begriffen, kannst du dir halt alles Mögliche aufbauen und in dem Buch selber sind halt ganz viele Beispiele da drin, die wir alle kennen, wie das schon funktioniert hat. Also simpelstes Beispiel, was bis heute noch funktioniert, ist die Kirche. Ne, also hinzugehen und zu sagen, Freunde, ihr habt hier auf Erden überhaupt keinen Spaß, das ist auch richtig so, weil den Spaß gibt es erst im Himmel Und den kriegt ihr aber nur, wenn ihr unsere Regeln befolgt und uns euer Geld gebt. So, das funktioniert seit 500 Jahren und ist ja auch nichts anderes als eine Geschichte.
Ja, aber da finde ich es irgendwie so ein bisschen, ich meine, früher konnten die Geschichten so erzählt worden, oder hat derjenige die Geschichte erzählt, der sie niedergeschrieben hat, oder?
Ja, es ist ja, also was sich geändert hat, klar, ja, also früher wurden Geschichten aufgeschrieben und derjenige, der sie geschrieben hat, hat bestimmt, was es ist.
Oder auch der, der sie lesen konnte, der hat sie ja interpretiert und weitererzählt, also. Aber ich glaube, sind wir ja vielleicht schon wieder näher dran an dem, wie es mal war, weil ich das Gefühl habe, es werden so viele, ja, auch wahnsinnig manipulative Geschichten erzählt über Social Media, über, ja, also du kannst ja keinem Einzelnen, ja, ich kann nicht spoilern, ich kann nicht weiter ausführen.
Was ich ganz spannend fand, also das Buch geht natürlich auch von chronologisch durch, ne? Also wir waren ja jetzt so im Sklavenhandel, das ist ja so, ich glaube, 16. bis 17. Jahrhundert. Kirche gibt es ja auch schon seit ein paar hundert Jahren. Das geht natürlich jetzt weiter. Und was ich zum Beispiel interessant fand, wusstest du, was ein Finster ist? Also F-I-N-S-T-A?
Finster? Nein.
Finster. Ein Finster ist ein Fake-Account auf Instagram. Also F für Fake und Insta, klar. Finster. Und das ist wohl so
viel zu nett. Oder zu alt.
Das ist, das machen Leute, das fand ich total interessant, das machen Leute, damit sie einen echten Account haben können. Also die machen dann den mit den 1000 Superbildern, ne, hier super Selfie und oh, ich hier und ich und mein Essen und ich frisch geschminkt und alles. Das machen sie dann auf ihrem einen Account und auf ihrem Finster-Account lassen sie das alles weg und machen ihr normales Leben, um das halt auch zu zeigen oder das auch machen zu können.
Ich dachte jetzt eher, der Finster-Account wäre so ein Stalker-Account, weißt du, so wie ich check aus, was meine Kinder machen oder ich gucke halt irgendwie.
Kannst du auch, ja klar. Kannst du auch, aber es geht wohl eher darum.
Follow irgendwelchen Ex-Beziehungen oder keine Ahnung.
Ja, es geht aber wohl eher oder viel häufiger darum, so einen echten Account noch zu haben. Also oder halt genau umgekehrt, also dass du halt deinen normalen Account, genau wie du sagst, den machst du halt ganz normal und dann dieser Finster-Account ist dann dafür da, um zu stalken oder um sich ganz anders darzustellen. Ja, vielleicht um sein, keine Ahnung. Bist in dem einen Account, bist halt normaler Büroangestellter, was dann richtiges Leben ist und dein Fake-Account ist dann irgendwie, bist Rettungssanitäter oder keine Ahnung, du folgst irgendwelchen Leuten und machst dann ganz andere Aufnahmen. Also keine Ahnung, aber ich hatte das Wort noch nie gehört. Kanntest du das?
Nee,
ne?
Nee. Also so vielleicht unter Fake-Account hätte ich es gekannt, aber dass es dafür einen extra Namen gibt und dass es dafür da ist, um seine, keine Ahnung, ambivalenten Leben zu zeigen. Also hier bin ich, hier ist mein Glow und hier ist mein irgendwie normales Leben oder vielleicht auch mein inszeniertes Leben. Nee, das kannte ich so noch nicht. Aber ich glaube, das ist sowieso sowas ganz super Absurdes, weil es so viele Grenzen verschwimmen lässt. Also ich meine, du bist der normale Mensch und ich meine, früher hast du dich ja auch nicht definiert über die Fotos, die von dir gemacht worden sind. Ich meine, ich will jetzt nicht so wie die Oma klingen, da gab es noch 24 Fotos, aber diese Wertigkeit von, du hältst mal einen Moment fest oder hast im Urlaub irgendwie 10 Fotos, während heute irgendwie alles schon so ein bisschen showmäßig mit 2000 Fotos festgehalten werden muss, Videos und dann noch hier ein Filter und da. Und ich habe immer so das Gefühl, wenn man irgendwie ja mit irgendwie den jungen Mädels ein Foto macht, dann posieren die schon so und das ist so artificial, also das ist gruselig.
Ja, also einfach ein normales Foto aufzunehmen ist ja anscheinend heutzutage schon kaum noch mehr möglich.
Ja, aber das ist immer so und ich finde diesen Druck so hoch, dann musst du ja immer, also eben, wir hatten ja auch mal neulich dieses Buch über nie gut genug, über Perfektionismus gesprochen und dann eben, ich meine, wenn du 1000 hast, wird schon ein gutes dabei sein, aber allein dieses Setting, dass ich jetzt sofort so posiere, gibt's dann noch das normale Leben und ist dieser Fake-Account dann dafür da, zeige ich mich dann mal in Jogginghose oder ist es dann wieder die stylische irgendwas Jogginghose? Warum muss ich es denn dann überhaupt als Foto zeigen? Also warum habe ich denn dann irgendwie, habe ich ja wieder so ein quasi Show-Off-Kanal, kann ich doch dann eigentlich gleich lassen. Also ich muss sagen, dass ich zunehmend das Gefühl habe, es gibt immer mehr Kanäle, auf denen man vielleicht präsent sein sollte. Und es wird ja immer anstrengender. Und es gibt ja immer den Prozentsatz, der schaut nur zu. Und dann gibt es natürlich irgendwie so Leute, die dann Content createn. Ja, das sind dann aber nicht die meisten. Und ich finde es immer so sehr interessant, wenn ich quasi Instagram mache für unseren Podcast, dann ist das, glaube ich, für viele so eine Erinnerung. Ja, hey, da gibt's doch, oh ja, die Folge habe ich noch gar nicht reingehört. Dann sehe ich ja ein und wenn ich das viel mache, dann kriegen wir auch mehr Hörerinnen. Das ist ja auch gut und sinnvoll, aber ich empfinde es schon so, also manchmal finde ich es schon stressig oder wenn du dann irgendwie sofort reagieren oder Menschen, die alles teilen. Also du fragst dich ja immer so, sind das so wirkliche Timelines in denen ihrem Leben? Also waren die jetzt da, da und da oder haben die alles nachgearbeitet, haben die es vorgearbeitet, haben die es geplant? Also es ist plötzlich so, es gibt so viele Welten.
Ja, wobei das Lustige tatsächlich ist, wenn man mal so eine Woche nicht reinguckt, passiert nichts. Die Welt stürzt nicht ab. Man stellt auch fest, dass man eigentlich nichts verpasst hat, weil die immer dasselbe machen. Also ich habe auch so ein paar Leute auf Facebook, die machen immer dasselbe. Also das ist so, der postet jeden Tag irgendein Auto, so, weil ihm das gefällt. Und dann erzählt auch immer, was es für ein tolles Auto ist. Und ich denke mir jedes Mal, wieso gucke ich mir diesen Quatsch an? Mich interessieren Autos ja noch nicht mal. Aber andere machen ja nichts. Also es sind wirklich immer dieselben, ich sag mal, von meinen 500 Facebook-Freunden machen vielleicht 10 irgendwas. Und alle anderen gucken zu oder machen also einmal im Jahr, wenn sie Geburtstag haben oder wenn ihr Dorffest ansteht oder irgend sowas, dann posten sie mal was. Aber ansonsten ist der Content wirklich immer nur von denselben 10 Leuten.
Ja, aber was ich halt so schrecklich finde, ist, es ist ja nicht mehr Social Content, denn es geht ja nicht darum, mit Freunden in Verbindung zu sein oder halt ab und zu mal, ja, aber es ist so viel leichter, darunter irgendwie einen Kack-Kommentar zu lassen, ja, oder sich über irgendwas zu beschweren und eigentlich wollen alle Interaktion und wenn man sich halt überlegt, also ich glaube, ich bin einfach auch von dieser ganzen Marketing-Schiene und von der Marketing-Geschichte, du wirst ja künstlich abhängig gemacht, dass du möglichst viel Zeit dort verbringst, um ja, damit Werbung geschaltet werden kann und damit mir wieder die neuesten T-Shirts, Schuhe, irgendwas angeboten werden, Urlaube, Essen, whatever. Und ich merke das auch. Also ich meine, ich bleib da ja auch hängen. Es wird ja immer genau das gefüttert, wo ich länger hingucke. Also ich meine, ich bin die Königin der Ofenrezepte, vegetarisch, vegan, wie auch immer. Da habe ich mir auch schon tausende von gespeichert, davon vielleicht mal 3 nachgekocht und denke mir immer so viel verlorene Zeit, da könnte man viel schlauere Sachen machen. Und ich mache es nicht.
Aber es geht immer, und jetzt können wir wieder zu meinem Buch zurückkommen, es geht immer um Geschichten. Also funktionieren tun da halt immer Geschichten. Und was ich dann noch interessant fand, war, also welche Geschichten, auch noch welche großen Geschichten funktionieren und wo uns die immer wieder begegnen. Also ich habe ja gerade schon gesagt, so diese Zeitreise von Adam und Eva, was ja schon die erste Geschichte quasi ist, wenn wir die mal ganz an Anfang setzen, bis einer der größten Geschichten heute, Star Wars, ist ja so das Paradebeispiel für die Heldenreise, um die es auch immer wieder geht, im Großen wie im Kleinen. Aber auch, und da wird es, finde ich, spannend, so wie schafft es so ein Donald Trump, sich als der Mann fürs einfache Volk zu präsentieren, obwohl der Typ Multimillionär ist, einen eigenen Golfclub hat, riesige Häuser besitzt, einen eigenen Trump Tower hat, irgendwie mit seinem eigenen Flugzeug durch die Gegend fliegt. Wie kann man glauben, dass der einer von uns ist, wenn ich jetzt Stahlarbeiter irgendwo in Wisconsin bin? Und das fand ich ganz, also da entlarven die auch so ein paar Sachen, was mir vorher nie aufgefallen ist, dass der zum Beispiel immer Anzüge anhat, die ihm zu groß sind. Der hat nie Maßanzüge an.
Ah, das ist Absicht.
Ja, also damit suggeriert er, also das fand ich ganz spannend, dieses, so stellen sich der Wisconsin oder sagen wir mal der im Rust Belt arbeitende Automechaniker oder Fließbandarbeiterin, so stellen die sich halt reiche Leute vor, aber halt noch mit ihrem Denken. Also, dass die halt sagen können so, ja, das würde ich auch anziehen, wenn ich Geld hätte. Aber eben nicht diese maßgeschneiderten Sachen, wo die so super elegant rumlaufen. Der hat ja auch immer diese rote Krawatte an. Die ist ja auch irgendwie, aber das ist so für den kleinen Mann und die kleine Frau scheint das das zu sein, was sie dann auch machen würden. Und deswegen ist der viel näher bei denen als beim anderen, bei dem Establishment, gegen das er ja auch permanent wettert. Und mir war nie klar, also mir ist ja schon mal aufgefallen, dass diese Anzüge immer so einen Tacken zu groß sind. Der sieht immer so ein bisschen aus, als würde der Anzug mit ihm rumlaufen und nicht umgekehrt. Und das ist aber gewollt. So, und das ist halt eine Geschichte, die da erzählt wird. Und das ist das Wichtige, finde ich, bei dem Buch. Deswegen kann ich das echt nur jedem empfehlen, weil man auf so viele Sachen reinfällt. Also wir hatten ja auch schon mal den Dobelli mit seinen ganzen Biases. Die tauchen hier natürlich auch wieder alle auf. Der Rückblickfehler, vor allem der Korrelationsfehler, den fand ich großartig. Da gibt es eine ganz tolle Geschichte, die erzähle ich auf jeden Fall noch gerade kurz. Aus dem Zweiten Weltkrieg, da haben die Amerikaner auf irgendeiner Insel, da haben die eine Insel benutzt als Treibstoffdepot, wo eine indigene Bevölkerung war, die mit der Welt sonst nicht viel zu tun hatten. Und die haben jetzt permanent mitgekriegt, wie auf dieser Insel halt Flugzeuge gelandet sind, die aber auch die Bevölkerung da versorgt haben, indem die Pakete abgeschmissen haben. Also das haben die mitgekriegt. Und dann sind nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges ist dieser Flughafen wurde halt stillgelegt. Die Amerikaner sind abgezogen. Jetzt hatten die Menschen, aber wollten natürlich weiterhin diese Geschenke aus dem Himmel haben. Das Ding heißt übrigens der Cargo-Kult. Die haben dann angefangen, alles nachzumachen, was sie bei den Amerikanern gesehen haben, um halt die Götter wieder dazu zu bringen, ihnen diese Kisten mit Essen auf die Insel zu schmeißen.
Oh mein Gott.
Und haben dann die haben Flugzeuge aus Stroh nachgebaut. Die haben einen Tower nachgebaut. Die haben sich auf die Landebahnen gestellt und die Bewegungen nachgemacht, mit denen die Amerikaner die Flugzeuge eingewiesen haben. Weil die, und das ist dieser Fehler zwischen Korrelation und Kausalität, die haben halt gedacht, okay, wenn wir dasselbe machen, so haben die ja die Götter angelockt. Das muss ja bei uns auch funktionieren. Und dass die Korrelation war halt, die Amerikaner sind hier und dann sind die Flugzeuge gekommen. Das haben die aber mit einer Kausalität verwechselt, dass sie gesagt haben, okay, es gibt einen Gott, der uns die Sachen runterschmeißt, wenn wir dasselbe machen wie die. Und das hat sich wohl ganz lange gehalten. Also das ist so wirklich so ein unter diesem Namen Cargo-Kult auch bekannt geworden. Fand ich total interessant. Hab mich erinnert an diesen Die Götter müssen verrückt sein Film, wo irgendeiner aus dem Flugzeug irgendwo in der Savanne eine leere Colaflasche runterschmeißt und die alle das für so ein göttliches Objekt halten.
Wahnsinn, aber um nochmal kurz zurück auf Trump zu kommen, ich habe eine echt spannende Serie auf Netflix gesehen, so eine Miniserie, ist irgendwie so mein neuestes, ich sag mal, Guilty Pleasure. Diese Miniserien, die vor allem auch noch auf wahren Geschichten beruhen, finde ich ja sensationell. Das ist ja auch so ein eigenes Thema bei Netflix. Und zwar heißt die Serie When They See Us. Und da geht es um einen real passierten Übergriff im Central Park. Also im Central Park ist 1989 eine weiße Frau aufgefunden worden, die vergewaltigt worden ist, die brutalst zusammengeschlagen wurde und die wahrscheinlich zum Sterben zurückgelassen worden ist. Und dann ist ähnliche Situation wie bei Mark-Uwe Kling's Views, geht natürlich diese ganze Polizeimaschinerie los. Man muss möglichst schnell den Täter finden, damit es halt in New York keine Massenhysterie gibt, dass der Park in Zukunft safe ist. Und die haben halt mit Nachdruck haben die quasi erst nach Zeugen gefahndet und haben dann halt, da ist halt so ein Mob jugendlicher Schwarzer unterwegs gewesen, die zum Teil halt auch ein bisschen randaliert haben, was weiß ich, Fahrradfahrer erschreckt und eine Person wurde auch geschlagen. Die haben sie erst als Zeugen eingeladen und sind dann auf den Trichter gekommen, wir brauchen ganz schnell jemanden, den wir verhaften können, jemanden, den wir dingfest machen können. Und dann haben die 5 Jugendliche genommen und haben die quasi einzeln 18 Stunden lang verhört und mehr oder weniger zu Geständnissen genötigt, andere zu beschuldigen, haben denen die Namen in den Mund gelegt und haben so quasi die 5 als die Täter dingfest gemacht. Und um jetzt unfassbar, unfassbar. Das war, glaube ich, der größte Justizirrtum oder Skandal in der Geschichte New Yorks, die sind wirklich in den Knast gekommen. Einer von denen auch in Jugendknast. Und ich fand es halt extrem beeindruckend, weil die haben keinen rechtlichen Beistand bekommen. Die wollten einfach nur noch da raus nach den 18 Stunden und sind dann halt einfach ohne Wenn und Aber zwischen 5 bis 13 Jahre lang in den Knast gesteckt worden. Einfach nur, weil die anderen einen Täter haben wollten und die waren es gar nicht. Und da ist am krassesten fand ich die Frau, die quasi das mit initiiert hat, weil die hat die starke Geschichte erzählt, so keiner hat Mitleid mit, oder es geht um die Frau, die dort liegen gelassen wurde, die fast totgeschlagen wurde, so ungefähr. Es geht ja nicht um diese Jugendlichen, sondern so ungefähr, wenn es die nicht waren, ist es irgendein anderer Mann. Also so diese Geschichte umgedreht und Hauptsache, wir machen jetzt jemand dingfest. Und warum wahre Begebenheit und warum super interessant? 2 Punkte.
Und warum Trump?
Ja, das fand ich total krass. Donald Trump hat damals in der New York Times eine einseitige Anzeige geschaltet. Ich meine, das kostet ja ein halbes Vermögen, und hat die Todesstrafe wieder gefordert. Und zwar für diese 5 Jugendlichen. Das war dem sein Ernst. Und in dieser Serie haben die dann die richtigen Szenen, wo er das quasi auch verlauten lässt, nochmal reingeschnitten, wo ich dachte so, also das ist ja einfach der Wahnsinn, wie diese Geschichte in eine Richtung getrieben wurde, wie es quasi denen, die sie konstruiert haben, auch reingepasst hat. Und was ich daran so unglaublich fand, Jahre später wurde das dann aufgelöst, weil es gab einen Serientäter, der mehrere Frauen vergewaltigt und getötet hat und diesen Mord dann zugegeben hat. So ist der letzte von den 5 nach 13 Jahren aus dem Knast gekommen. Und ich dachte nur so, die haben halt gezeigt, ja. Und das fand ich so eindrücklich, was mit dir passiert, wenn du A, unschuldig, also ich meine, das waren Jugendliche, die konnten wirklich nichts dafür, und dann wirst du als Sexualstraftäter in Knast und bekommen ja nachher nur noch Kackjobs, die will ja keiner, die dürfen nicht in die Nähe von der Schule, die dürfen das alles nicht, sonst sind sie ja wieder bei ihrem, wie heißen sie, keine Ahnung, Dingberater. Also und dass das dann nach diesen 13 Jahren, weil dann ein DNA-Abgleich mit diesem anderen Täter möglich war. Also die Möglichkeiten, die du dann auch heute hast, einfach um. Und dann haben die da noch rumbeschissen. Die haben dann einfach so, ja, es wurde eine Socke mit DNA gefunden. Und die hat aber nicht übereingestimmt mit der DNA am Opfer. Und dann wollten sie es aber so hindrehen, so ungefähr, ja, aber wenn es nicht übereinstimmt, wir können es auch nicht 100% ausschließen. Und da habe ich gedacht, so, es ist so krass manipulativ. Und also ich fand es einfach nur beeindruckend, also ganz schlimme Geschichte, aber dass Donald Trump dann eine Anzeige in der New York Times für die Todesstrafe geschaltet hat, da dachte ich mir so, der ist ja nicht seit gestern crazy, sondern der war schon immer so. Und wenn du sagst, der trägt auch noch absichtlich größere Anzüge, um damit auch wieder das und das zu erreichen. Ich hätte jetzt gedacht, so, der hat halt einfach keinen Geschmack. Aber wenn das jetzt quasi auch noch alles Berechnung ist, was ja durchaus sein kann, ich meine, andere essen Pets, Dogs and Cats, also ich glaube, da sind wir schon, also wenn er einem was über Fake News erzählt, dann ist er der Experte. Ja. Hast du diesen Song über diese Pets, Cats, ja, ja. Fand ich sau lustig.
Da, ja. sehr schönes Video habe ich jetzt das auch gesehen. Ja,
vielleicht sollten wir das irgendwie auf Instagram noch verlinken. Wobei da denke ich mir auch immer, es wird einem so ein Quatsch reingespielt, aber es war ja wenigstens mal ein lustiger Quatsch.
Ja, so viel dann zu Donald Trump. Ich habe noch eine Frage an dich. Du bist ja auch versiert im Geschichtenerzählen und in der Heldenreise. Weißt du, wo der Begriff Mentor herkommt?
Ich hatte nie Latein. Was weiß ich, heißt das Mentare? Keine Ahnung.
Mentor. Nee, es war eine nicht real existierende Person, aber es ist eine Person aus der griechischen Mythologie. Und zwar war der Mentor, so hieß ein Freund von Odysseus, der während Odysseus auf Reisen war, auf dessen Sohn aufgepasst hat und ihn unterrichtet hat.
Ja, es kommt alles irgendwo.
Es kommt alles von den Griechen oder... Ja. Übrigens, die ganze Geschichte, das fand ich auch sehr lustig, die haben diesen Mythos der Spartaner nochmal aufgegriffen, also den Film 300. Und was da, also das halt natürlich, dass die Spartaner wohl eigentlich eher so ein Haufen von Losern waren, die gar nicht so oft, also die haben die meisten Kriege überhaupt nicht gewonnen. Und die werden ja da als diese Wahnsinnstypen dargestellt, die jeden Kampf gewinnen, die total gestellt sind und auch mit als 300 Leute, wenn sie nicht verraten worden wären, da Xerxes und alles kaputt gemacht hätten, waren die wohl gar nicht. Aber es ist halt auch eine schöne Geschichte, also eine schöne Heldengeschichte.
Ja, aber spannend ist es ja, immer die Geschichte der Sieger. Es schreibt ja selten mal einer die Geschichte der Verlierer. Und je nachdem, ich weiß auch nicht, ich will nicht sagen, ich bin jetzt jahrelang blind durch die Gegend gelaufen, aber spannend fand ich, als wir die Postkarte hier im Podcast besprochen haben, das Buch, da wurde ja quasi der Zweite Weltkrieg auch größtenteils aus französischer Sicht gezeigt oder besprochen. Und das fand ich mega interessant, weil man es ja immer so aus der deutschen Perspektive sieht, aber ganz oft eben nicht aus dem Ausland. Und ich glaube, das ist auch ganz oft der Fehler, dass man in eine Richtung kommuniziert und dann ist es schon so, dann gibt es schon dieses bestimmte Framing, wie wir gucken. Das ist ja auch das, wo ich zum Beispiel wahnsinnig werde, wenn bei der Tagesschau immer über, ja, morgen bekommen wir 38 Grad und was wird gezeigt? Ein Strand mit schwimmenden Leuten. Und ich denke mir so, das ist die Geschichte doch falsch erzählt. Oder in der Zwischenzeit würde ich auch mal sagen, ganz grob falsch verstanden. Man muss doch eigentlich eher sagen, ja, morgen wird es wieder so warm, geht ins Museum oder setzt euch einen Hut auf, cremt euch ein, Hautkrebs, Hitzeschlag, lalala. Aber dann so zu tun, als wäre das was Schönes oder wäre es immer noch was Schönes, finde ich falsch kommuniziert. Insofern, wie man eine Geschichte erzählt und welche Bilder man zeigt, sind natürlich, finde ich, heute in diesem, du kannst ja ganz viele Dinge gar nicht mehr so linear verfolgen, sondern alles läuft parallel ab. Das finde ich so, was es auf der einen Seite schon spannend macht, aber auf der anderen Seite natürlich auch angreifbar.
Ja, und auch, also du sagst ja gerade schon, ne, also dieses Framing, gibt es auch ein großes Kapitel zum Thema Sprache. Also dass die Sprache schon was mit dir macht, im Sinne von, also dass wenn jetzt ein Unfall beobachtet wird, ist allein durch die Formulierung, wie das im Französischen gesagt wird und im Deutschen und im Spanischen, orientieren sich die Menschen, auf was sie achten. Also wenn ein Unfall geschieht oder passiert, dann gucken die Spanier, ich habe jetzt die Formulierung nicht mehr genau im Kopf, gucken halt eher darauf, was ist passiert, während der Deutsche oder der Franzose eher guckt, wer hat es gemacht, weil sie unterschiedliche Formulierungen haben dafür. Und da geht es dann auch um so weiter, so Sachen wie, habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht, das Wort Hautfarbe. Also mit Hautfarbe assoziieren Hautfarben, also wenn etwas Hautfarben ist, assoziieren wir ja alle damit eigentlich so einen beigen Grundton. Also so ein, ne, ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich es anders bezeichnen soll, was natürlich totaler Quatsch ist. Also das trifft ja noch nicht mal auf das Gros der Menschheit zu, dass die einen beigen Teint haben. Aber trotzdem hat sich dieser Begriff etabliert. Genauso wie, wo es ja jetzt viel ums Gendern geht, dass das dann tatsächlich Auswirkungen hat, wie ich über Berufe nachdenke, ob das jetzt ein Polizist oder eine Polizistin ist. Oder Polizisten, naja, PolizistInnen sind, ja.
Fand ich aber auch ganz schön, habe ich ein Interview eben mit Marc-Uwe Kling gesehen, der auch gesagt hat, so, dass ich mal ein Buch schreibe aus Sicht einer Polizistin, hätte ich mir auch nicht vorgestellt. Fand ich auch sehr schön, ja.
Also ich kann das Ding wirklich nur jedem empfehlen. Es gibt noch zwei kleine Schmankerl, oder was heißt, drei sogar, die ich noch ganz spannend finde, Kleinigkeiten. Das Buch werde ich jetzt auch mal lesen. Ich weiß nicht, ob wir es hier im Podcast mal vorstellen. Das ist das Standardwerk und Urwerk quasi der Propaganda. Das heißt auch einfach nur Propaganda und stammt von einem Autor, der 1896 geboren worden ist. Also es ist ein richtig altes Ding. Und der hat 1917 eine PR-Kampagne gemacht, weil er hat es umgetauft, weil er fand Propaganda einen schlechten Begriff und hat es dann in Public Relations umgenannt.
Alter.
Wo er 1917 die Frauen als potenzielle Kundinnen für Zigaretten, also als Raucherinnen entdeckt hat.
Der hat mich zum Rauchen gebracht, die Sau.
Ja, die Sau hat dich zum Rauchen gebracht. Bendley hieß der, glaube ich. Das, wie gesagt, das Buch habe ich bestellt, ich werde es mal lesen, ich bin sehr gespannt. Und das Zweite fand ich sehr lustig auch, oder was heißt lustig? Ich fand es einfach, man denkt sich das ja schon, dass bei den Star Wars die...
Du hast nicht erzählt, warum die Frauen als potenzielle Zielgruppe...
Um sich zu emanzipieren. Also er hat den Frauen das Rauchen verkauft als Möglichkeit, sich selbstbestimmt darzustellen und unabhängig von Männern und da halt, also sich damit zu emanzipieren, tatsächlich mit Zigaretten. Was ja natürlich hochclever ist, wenn man Zigaretten verkaufen will. Und man natürlich ihm zugutehalten muss, dass damals noch nicht so wirklich raus war, dass das auch sehr schädlich ist.
Wahnsinn.
Und dann bei Star Wars.
Der hat sich aber auch seine Zielgruppe dann ja auch gebastelt, oder? So nach dem Motto, der hat schon den Marlboro Man eins früher erfunden.
Die Marlboro Woman.
Ja, also ohne, dass es ein Cowboy sein musste. Ich meine, früher war er noch mit diesen Zigarettenspitzen.
Ja. Ja, und es hat ja tatsächlich auch, also es war ja die rauchende Frau, war ja in den Zwischenkriegsjahren, Weimarer Republik und so, war die tatsächlich schon ganz weit vorne. Also da war die Emanzipation jetzt nicht nur wegen Rauchen, sondern auch wegen ganz anderen Sachen viel weiter als es, oder mindestens so weit, wie es heute noch ist oder besser sein sollte. Aber da hat Rauchen auch eine Rolle gespielt, weil das halt auch als emanzipatorischer Akt gewertet wurde. Aber ich glaube, da hat jetzt keiner mehr extra Werbung damit gemacht.
Ich sehe schon, dein Buch ist ganz schön vielseitig. Was waren die weiteren Schmankerl? Ja.
Das zweite Schmankerl noch, dass ich, was mir nie so klar war, aber es ist sehr eindeutig, wenn man es mal einmal weiß, wie krass Star Wars sich an den Nazis orientiert hat. Also die Stormtrooper, es ist eins zu eins übernommen von den Sturmtruppen, von Hitlers Sturmtruppen. Und die Kostüme erinnern ja auch absolut bewusst und gewollt an Gestapo-Uniformen. Und wenn man sich die Bösewichte alle mal anguckt, da gibt es ganz krasse Parallelen, auch zu gewissen Veranstaltungen, auch zu Leni Riefenstahl, zu Filmen, die über Hitler gedreht wurden, zu Triumph des Willens, gibt es Szenen, die eins zu eins mit Star Wars genauso quasi nachgestellt wurden. Und das aber alles Absicht war. Also es war, die haben sich wirklich daran orientiert. Das fand ich interessant. Da gibt es auch wahnsinnig spannende Filme, die werde ich mir auf jeden Fall nochmal angucken. Auf der Seite von Lucas Entertainment, die das klar zeigen, also die auflisten und zeigen, welche Szenen da sich an was orientiert haben. Und das Letzte, und dann habe ich es auch, ist das Phänomen des Schlangestehens. Und zwar ist damit jetzt nicht gemeint die Supermarktkasse und das berühmte so, an welcher Schlange stelle ich mich an, sondern das beschreibt halt ganz krass gerade, und damit haben die diesen Switch von Trump America zu Deutschland AfD gemacht, dieses Phänomen der Leute, die sich überholt fühlen und zurückgelassen. Also, dass alle in der Schlange stehen, das ist in Amerika halt noch krasser, weil da ja dieses Narrativ, dass jeder kann alles erreichen, ne, vom Tellerwäscher zum Millionär. Aber wenn du jetzt in dieser Schlange stehst und bist Tellerwäscher und willst halt dich hocharbeiten, was du ja durch eigene Kraft, so das Narrativ, durch eigene Kraft und Arbeit schaffen kannst, und jetzt überholt dich einer, das geht nicht. Weil dann stehst du in der Schlange und der ist an dir vorbeigegangen. Und damit hat Trump zum Beispiel ganz krass Obama fertig gemacht oder halt mit in Verbindung gebracht, dass er diesen kurzen Weg gegangen ist. Während er, Trump, natürlich sich hochgearbeitet hat, was ja in gewisser Weise stimmt, wenn man vergisst, dass er schon als Millionär angefangen hat. Aber das ist ein Narrativ, was der halt wahnsinnig gut verkauft und was halt gerade in Deutschland wohl auch gut funktioniert, dass ganz viele Leute sich abgehängt fühlen und die stehen halt in dieser Schlange und andere ziehen an ihnen vorbei. Und das ist wirklich wohl, wird wohl sehr gerne bedient von den Parteien im rechten Spektrum. Deswegen auch dafür, um das mal zu durchschauen, ist dieses Buch wirklich richtig, richtig gut. Ja. Und es ist gut geschrieben. Man kann es richtig gut lesen.
Ja, also ich fand es witzig, du warst ja total begeistert und meintest auch so, du hast es ja mehr oder weniger in einem durchgelesen und es gedanklich hat sich es ja irgendwie noch 2-3 Tage bis total umgetrieben.
2-3 Tage, das finde ich auch noch ein wissenschaftlicher Aspekt des Geschichtenerzählens. Es gibt Untersuchungen, die haben festgestellt, dass wenn du ein Buch liest, einen Roman, jetzt kein Sachbuch, sondern ein Roman.
Du meinst so
oder
wie mein Buch hier, ein Roman?
Genau, ein Roman, der als Thriller und Krimi funktioniert. Dann beschäftigt sich dein Hirnareal, das Buch verarbeitet, während du liest, noch 2 Tage lang damit. Also das heißt, Geschichten lesen ist für das Gehirn super wichtig und scheint dem Gehirn auch extrem gut zu tun. Also was Gedächtniskraft angeht, was Alzheimer-Prävention und so weiter angeht, scheint das auch zu helfen. Also sich Geschichten, Bücher zu lesen. Also Geschichten in Büchern zu lesen.
Ja, wahrscheinlich tut man sich einfach, wenn man ein Buch liest, sehr viel intensiver damit beschäftigen, als wenn man einfach nur eine Serie guckt. Also was ich trotzdem ganz spannend fand, da hat sich Marc-Uwe Kling auch drauf bezogen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich meine Schrift nicht lesen kann oder ob es wirklich so heißt. Ich werde es auf jeden Fall in Shownotes verlinken. Neuromancer von William Gibson scheint so ein totaler Klassiker zu sein. Also der hat wohl auch den Begriff Cyberspace geprägt und den erwähnt er auch explizit in diesem Buch. Und dann habe ich da mal ein bisschen recherchiert und es gibt sowohl als Buch Trilogie als Film und jetzt bei Apple TV gibt es wohl auch als Serie. Ich habe schon überlegt, ob ich die nicht mal anschauen soll. Ich empfehle jetzt was, von dem ich noch keine Ahnung habe, aber ich sage ja mal, ich fand es ganz spannend, dass du sagst so, du hast jetzt dieses Propagandabuch bestellt, ich will jetzt so ein bisschen in Cyberspace eintauchen und mir auch gerne mal diesen Science-Fiction-Klassiker, was jetzt vielleicht für Marc-Uwe Kling auch wieder diesen Link zu seinen fiktionalen Büchern mit Quality Land bringt, weil also ich finde, das ist schon sehr gesellschaftskritisch, das beobachtet sehr krass die Strömungen, die jetzt momentan auch mit den Wahlen im Osten und so weiter auch mit am Start sind und auf so eine ganz moderne, also aktuelle Art interpretiert, was eben geht und wie auch Verbrechen, ja, sag ich mal, heutzutage verübt werden können und wie Nachrichten sich verbreiten und was auch die sozialen Medien anrichten können. Also das steckt alles hier drin und finde ich auch super präzise, super aktuell und sehr, es hat mich sehr mit offenem Mund zurückgelassen, muss ich sagen.
Ja, und mein Buch erklärt dir, warum es funktioniert. Crazy. Das ist doch perfekt. Also das perfekte Doppelpack.
Ja.
Freunde, Freundinnen, Zuhörende, lieber Affen.
Ich habe Nutten, Koks und Erdbeeren noch nicht untergebracht, jetzt wo wir mal eine Folge Ü14 machen.
Ah. Ja, du hast es ja erwähnt. Wir können jetzt vielleicht noch ein Schimpfwort.
Wir haben noch nicht 18 Uhr, wir können auch noch keinen Alkohol trinken.
Okay, nee, dann lassen wir das und empfehlen einfach diese beiden wunderbaren Bücher. Und wenn ihr was empfehlen wollt, dann empfehlt doch uns mit unserem wunderbaren Podcast Schuss vorm Buch.
Wir wollen nämlich nicht mehr Views, sondern wir wollen mehr Streams.
Wir wollen mehr Streams und übrigens, wenn ihr feststellt, also wenn ihr sagen wollt, hey, vielleicht kann ich denen ja was Gutes tun, indem ich mir die Folge zweimal anhöre. Ich habe heute gelernt, Spotify zählt nach einer Minute zählt es. Also ihr könnt wenn ihr nach der ersten Minute einfach nochmal von vorne anfangt und das zweimal macht, dann haben wir direkt zwei Folgen, quasi zwei Streams mehr.
Ja, das bringt
damit
uns
nähern
doch
wir
nichts.
Uns dann,
ich, das bringt doch nichts. Ich fände es netter, wenn ihr, das ist nur eine Zahl, ja. Also ich fände es netter, wenn ihr uns euren
Aber
Freunden.
Aber es macht einen doch auch mal glücklich, wenn man denkt, man hat ganz viele Zuhörer.
Ja, und Zuhörerinnen. Ich fände es besser, wenn ihr uns einfach direkt weiterempfehlt oder vielleicht einfach unsere Bücher über die Affiliate-Links kauft. Dann können wir uns nach 28.000 Büchern auch mal einen Kaffee leisten.
Genau, und den braucht es dann auch, um wach zu bleiben.
Also,
vielen Büchern.
Vertrauen Sie diesem Inhalt. Ich würde sagen, es war eine sehr interessante, sehr vielseitige Folge. Überraschenderweise, ich fand es schön.
Ich fand es auch schön und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid.
Haben wir nicht sogar schon ein Thema?
Haben wir ein Thema für die nächste Folge schon? Jetzt haben wir schon eins. Geht es ums neue Buch von Michaela Kastell oder?
Ja, das könnte sein, dass wir das neue Buch von Michaela Kastell lesen. Oder alternativ machen wir das Frauenthema. Aber ich glaube, wir machen erst Michaela Kastell und dann die Frauen. Auf jeden Fall wird es.
Ich habe auch schon wieder einen neuen Krimi von meiner neuen Lieblings-Chris Meyer. Geschichte.
Du meinst, wir machen
Serie.
Michaela Kastell mit Verwirrt
und Chris Meyer.
Verirrt und Chris Meyer mit Der Schlachter.
Der Schlachter, ja, hört sich doch gut an.
Ja.
Und ich habe mein nächstes Buch von Xu Shuang, Liu Cixin, bestellt. Da bin ich auch sehr gespannt.
Aber wenn du Liu Cixin machst, dann mache ich William Gibson. Das wird eine gute Kombi. Also schön, dass wir jetzt hier online unsere neue.
Online quasi diskutiert haben.
Ja.
Ihr könnt uns aber auch gerne mal was schicken. Also wenn ihr sagt so, hey, ich wollte schon immer mal über das Buch eine Folge haben, dann schickt uns das Buch doch einfach. Machen wir es mal so, schickt uns doch einfach das Buch oder lasst uns eine Nachricht da oder schickt uns eine Mail. So, jetzt haben wir alles durch. Ich wünsche euch zwei tolle Wochen mit tollen Büchern und freue mich aufs nächste Mal.
Ja, bis dann. Macht's gut.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.
Schuss vorm Buch.